Das Peace Boat. Erinnern, um Frieden zu schaffen.
Eine Gruppe Tübinger Studierende der Politikwissenschaft erzählt von ihrer Schiffsreise mit dem Peace Boat und davon, wie sie unterschiedliche Erinnerungskulturen kennenlernen durfte.
Es gab einen Moment der Finsternis. Alles war finster. Wir hörten viele Stimmen. Bitte helft mir, schrien sie. Meine Mutter konnte das nicht vergessen. Bis zum Ende ihres Lebens konnte sie diese Leute sehen.
Noriko, von der wir hier Zitate hören, war 3 Jahre alt, als der Tod vom Himmel kam. So formulierte es jedenfalls Barack Obama vor 4 Jahren. Am Morgen des 6. August 1945, ein sehr heißer Morgen, warfen die USA eine Atombombe mit dem Namen Little Boy über der japanischen Stadt Hiroshima ab. Sie explodierte im Zentrum der Stadt, wenige Kilometer von dem Haus von Norikos Großmutter, in dem sie sich mit ihrer Familie aufhielt. Noriko erinnert sich an ein helles Licht, dem Finsternis folgte, und Hitze.
Es gab einen Fluss hinter dem Haus meiner Großmutter und wir rannten zu dem Fluss. Auf dem Weg lagen so viele Körper und wir mussten über sie steigen. Manche hatten ihre Arme verloren, sie waren von Blut bedeckt, später von Blut und Staub. Sie waren alle schwarz.
Seit dem Angriff auf Pearl Harbor 1941 befanden sich die USA mit der Achsenmacht Japan in einem zähen Krieg, dem Pazifikkrieg. Der Abwurf der neu entwickelten Atombombe sollte das Kaiserreich zur Kapitulation zwingen.
Zuerst war es normaler Regen, dann war der Regen schwarz. Er hatte Radioaktivität in sich. Ich, mein Bruder und meine Mutter, wir waren alle dem Regen ausgesetzt. Wir konnten ihn nicht abwischen, er haftete einfach an uns. Als der Regen aufhörte, gingen wir einen Hügel hinauf und sahen die Stadt noch immer brennen. Sie brannte für 3 Tage. Sogar in der Nacht war der Himmel rot.
3 Tage waren es auch, in denen die japanische Kriegspropaganda bis zum zweiten Abwurf auf Nagasaki das Ausmaß der Zerstörung vertuschte. Die Staatsführung weigerte sich, zu kapitulieren. In Hiroshima traf Hilfe nur spärlich ein.
Nach der Explosion war nichts. Also gingen wir zurück zu unserem Zuhause. Aber natürlich war da kein Haus und kein Zuhause. Also blieben wir draußen auf dem Feld. Es gab kein Wasser, nichts zu essen. Also warteten die Leute einfach auf den Tod. Ich erinnere mich an das Geräusch von Fliegen, die über den Toten schwebten, an die Laute von weinenden Menschen, den Geruch der Leichen. Es war wirklich wie die Hölle.
Erst nach dem Abwurf auf Nagasaki und wegen der Bedrohung durch die Sowjetunion gab Japan nach. Und am 15. August verkündete Kaiser Hirohito die Kapitulation über Radio. Noriko und ihre Mutter waren nun Hibakusha, Überlebende der Atombombe. Die Mutter litt bis zu ihrem Tod an den Folgen der Strahlenbelastung. Bereits 5 Jahre nach dem Abwurf belief sich die Opferzahl in Hiroshima auf 200.000. Hinzu kommen viele andere Spätfolgen. Die Überlebenden kämpften zudem mit Stigmata in der Gesellschaft, etwa der Annahme, dass sie für die Kinderzeugung ungeeignet seien. Noriko hat heute aber eine Familie und setzt sich, auch mit ihrem Rückhalt, dafür ein, die Welt endgültig von Nuklearwaffen zu befreien. Wir wollen in dieser Folge über die Rolle Japans im Zweiten Weltkrieg sprechen und darüber, wie und was in Japan heute erinnert oder eben verdrängt wird. Dazu haben wir eine Moderatorin, Leslie.
Hallo.
Und 2 Expertinnen, Jana.
Hallo.
Und mich selbst, Joshua.
Ja, genau, mit mir sitzen hier Josh und Jana und die beiden haben Noriko noch am letzten Abend ihrer 8-tägigen Peaceboat-Reise getroffen. Wie war das denn für euch beide?
Ja, das war ziemlich beeindruckend. Das war eigentlich ja gar nicht geplant, dass wir Noriko treffen. Das stand gar nicht auf dem Programm. Wir waren ja schon 1 Woche auf dem Peaceboat in verschiedenen Häfen und von vornherein hieß es, dass dieses Mal ja wir leider keine Hibakusha treffen können. Also weil bei den letzten Peaceboat-Reisen das üblich war. Aber dann war es unser letzter Abend und wir saßen da mit Mika zusammen, das ist eine Japanerin, die fürs Peaceboat arbeitet. Und die hat dann erzählt, dass Noriko gerade in Barcelona zugestiegen war und ob wir sie nicht treffen wollen. Und ja, wir hatten uns fast ein bisschen gefreut auf den freien Abend, weil wir so viel Programm hatten. Aber es war klar, also Noriko wollen wir unbedingt treffen. Ja, und sie war dann ganz schick gekleidet und hat uns die ganze Zeit angelächelt. Wir haben zurückgelächelt und sie hat viel erzählt. Es war schon sehr eindrücklich.
Genau, dabei hat sie natürlich auf Japanisch gesprochen. Und wir haben dann erst in der Übersetzung ja überhaupt verstanden, wovon sie da spricht. Also von der Zerstörung durch den Abwurf. Von Leichen und Leichengeruch und all dem. Und das hat uns dann ja halt auch echt mitgenommen.
Oh ja, das glaube ich sofort. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und dank der Hibakusha, so wie zum Beispiel Noriko, sind die Abwürfe ja heute fest im Erinnerungsdiskurs in Japan. Das Land selbst definiert sich als eine Friedensnation, besonders über ihren berühmten Artikel 9. Aber dabei war Japan ja nicht nur Opfer, sondern selbst auch Täter im Zweiten Weltkrieg.
Genau, die Täterschaft, vor allem der japanischen Armee, wird ja bis heute im Land geschönt, relativiert oder komplett ausgelassen. Dabei war die Armee schon vor dem Pazifikkrieg mit den USA imperialistisch unterwegs auf dem ganzen Kontinent. Und Japan hat eben sehr brutale Kolonien dort errichtet, in der Mandschurei, in Korea oder Thailand. Und 1937 dann fällt die Armee auch in China ein, um schließlich ja, das ganze Land zu unterwerfen. Also das war eine richtig aggressive Expansionspolitik.
Wie war das dann einfach so möglich? Gab es in Japan auch so eine Art Führerperson?
Ja, irgendwie schon. In Japan gab es ja diese starke Rolle des Kaisers. Und die hat massiv auf der Ideologie des Shinto-Kults aufgebaut. In der galt der Tenno, also der Kaiser, das war ja damals Hirohito, so als gottgleiche Kreatur, als himmlischer König den Untertanen gegenüber. Und der durfte auch einfach nicht in Frage gestellt werden. Ja, und der Kaiser war ja umgeben von faschistischen und rechtsnationalen Generälen. Also die Gesellschaft muss man sich total durchmilitarisiert am Ende vorstellen. Und ja, basierend auf einer rassistischen Ideologie, die die Unterdrückung von Menschen in China oder den Kolonien legitimiert hat oder mit der diese Unterdrückung legitimiert wurde dann im Endeffekt.
Das erinnert mich irgendwie an Nazi-Deutschland. Naja, die beiden Länder, Japan und Deutschland, standen zu dem Zeitpunkt ja auch im Austausch und im Krieg waren sie sogar Verbündete. Was aber hat Japan und die japanische Armee eigentlich angestellt? Also was waren konkret deren Kriegsverbrechen?
Nun, also man hat ja die Kolonisierung an sich und daneben haben eben Soldaten viele Massaker auf dem ganzen Kontinent verübt. Eines davon sticht hervor und eignet sich eigentlich auch ganz gut als Beispiel, nämlich das sogenannte Nanjing-Massaker in der damaligen Hauptstadt Chinas, Nanjing eben. Das war im Dezember 1937 und dort hat die japanische Armee eben 6 Wochen lang ja quasi zügellos gemordet und vergewaltigt. Und über die Todeszahlen streiten sich die Historiker und Historikerinnen bis heute. China veranschlagt da 300.000, andere Zählungen kommen auf 200.000. Auf jeden Fall eine irre hohe Zahl.
Ja, und ein anderes wirklich übles Thema sind die sogenannten Trostfrauen. Also da ist das Wort schon ganz schrecklich. Japan hat damals in den Kolonien ein Netz aus Bordellen eigentlich geschaffen, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, die Moral der Truppe aufrecht zu erhalten. Dazu hat die Armee Frauen und Mädchen systematisch zwangsprostituiert und gefoltert. Das jüngste Opfer, von dem man weiß, es war gerade mal 11 Jahre alt. Die Zahlen sind da irgendwo zwischen 100.000 und 200.000 Frauen, die Opfer wurden von diesen Kriegsbordellen.
Das ist ja grauenhaft. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Aber wie ging es dann weiter, also nach dem Atombombenabwurf und dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Gab es da so eine Art Aufarbeitung?
Ja, also es gab Kriegsverbrechertribunale durch die Besetzungsmacht, durch die USA. In denen wurden auch einige Generäle und Politiker angeklagt. Aber der Kaiser wurde dabei nicht angetastet. Also dessen Rolle hat sich geändert. Die wurde ummodelliert, sodass er weniger Macht hatte. Aber er hat schon weiter regiert. Er wurde nicht abgesetzt.
Genau, man sieht daran eigentlich ganz gut, dass es nicht so einen Cut gab wie in Deutschland. Also Hirohito war eben bis zu seinem Tod noch Kaiser, bis im Jahre 1989. Also die Person und das Amt haben weiter bestanden.
Oha, das finde ich jetzt irgendwie irritierend. Wie wird denn heute damit in Japan umgegangen, also speziell mit den sogenannten Trostfrauen und dem Nanjing-Massaker?
Ja, was im öffentlichen Diskurs in Japan erinnert wird, ist sehr umstritten. Das kann man ganz gut sehen an der sogenannten Schulbuchdebatte und auch dem Historikerstreit, der eben schon angeklungen ist, wenn es da um die Opferzahlen geht bei dem Nanjing-Massaker. Es ist eben die Debatte, wie in Schulbüchern, bis heute eigentlich wie in Schulbüchern, über die Kriegsverbrechen von Japan geschrieben wird, ob sie überhaupt erwähnt werden, sogar teilweise. Momentan ist es so, nach unserem Kenntnisstand, dass das Nanjing-Massaker zwar durchgehend Erwähnung findet, aber eben nur als Vorfall bezeichnet wird und nicht als Massaker.
Ja, oder auch die Diskussion um die Aufarbeitung der sogenannten Trostfrauen, weil bis heute fordern da Überlebende eine umfassende Aufarbeitung und auch angemessene Entschädigungszahlungen. Die wurden immer wieder diskutiert und es gab auch vereinzelte Zahlungen, zum Beispiel an die Regierung in Südkorea. Aber was es nicht gab, war so eine offizielle Entschuldigung von Seiten der japanischen Regierung. Deswegen ist es einfach nicht zufriedenstellend für die Überlebenden bis heute. Und das Problem ist einfach auch, dass es nicht mehr so viele Überlebende gibt, die an diesen Teil der japanischen Geschichte jetzt noch erinnern können.
Ja, man hat hier, wie gesagt, eine sehr umkämpfte Erinnerung. Auf der einen Seite eben die dominierende Auffassung, Japan als Friedensnation, quasi der Phönix, der nach den Atombombenabwürfen aus der Asche gestiegen ist, und auf der anderen Seite eben Japan als Täter und Kriegsverbrecher, also ein eher unterdrücktes Narrativ, das das Dominierende herausfordert. Und da wirken dann aktuelle Diskussionen hinein, wie zum Beispiel die um die jetzt aktuelle quasi wieder erstarkende Militarisierung des Landes, was ja auch einfach dem Selbstverständnis als Friedensnation sehr entgegensteht. Da kommt halt vieles zusammen und wir haben eben auch gemerkt auf dem Peaceboard, dass das vor allem also auch die junge Generation stark beschäftigt.
Ja, das ist ja auch der Hintergrund vom Peaceboard im Endeffekt, dass eine junge Generation dieses Erinnern gefordert hat oder vor allem dieses, was nicht erinnert wird, diese Nichterinnerung in Frage gestellt hat. Und das Boot bietet jetzt eben den Raum, um kritische Fragen auch gemeinsam zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ah, okay, das heißt, die meiste Zeit an Bord habt ihr eigentlich versucht, über Japan und Deutschland zu sprechen und die Vergangenheit beider Länder kritisch zu hinterfragen. Welche Themen habt ihr dann dabei konkret besprochen?
Ja, das war so der rote Faden, der sich durchgezogen hat. Und wir haben gemerkt, im Endeffekt sind es oft ähnliche Fragen. Also was wird wie erinnert und wie kann man über diese Erinnerungen überhaupt offen sprechen? Das waren im Endeffekt Fragen, die wir aus Deutschland und aus so unserem persönlichen Umfeld auch einfach kennen. Also was haben meine Großeltern oder meine Familie im Zweiten Weltkrieg überhaupt gemacht? Und dann vor allem auch die Situation, dass man gar nicht mehr fragen kann oft, weil die Generation gar nicht mehr lebt.
Genau, aber auch, dass es einfach allgemein sehr schwer ist, über solche Dinge zu sprechen in Japan, weil offener Widerspruch oft auf Ablehnung stößt. Die Studierenden aus Japan haben uns eben erzählt, dass selbst in Freundschaften sie nicht unterschiedlicher Meinung sein können, weil dann die Freundschaft in Gefahr läuft zu zerbrechen. Und da würde ich sagen, das ist bei uns dann doch nicht ganz so drastisch.
Ja, in jedem Fall. Aber wie konntet ihr dann überhaupt mit ihnen über so sensible Themen sprechen? Gab es da auch Redebedarf von Seiten den JapanerInnen? Waren die da offen oder doch eher zurückhaltend?
Ja, beides. Also am Anfang zurückhaltend, aber je länger wir auf dem Schiff waren, desto mehr hat sich das gegeben eigentlich. Wir waren ja für sie irgendwie Außenstehende, was es vielleicht mal oder für manche einfacher gemacht hat, sich dann zu öffnen und auch nachzufragen mehr. Auch hatten wir das Gefühl, dass Deutschland eben was Vergangenheitsbewältigung angeht und Aufarbeitung schon als Vorbild für einige gedient hat. Dazu kommt, wir haben immer betont, wie wichtig Diskussion und Austausch bei uns oder halt in Deutschland sind. Genau, und dass wir das eben auch aktiv suchen. Und so kam, denke ich, diese Vorbildrolle für die anderen zustande oder für die Japaner und Japanerinnen an Bord. Das war für uns eine tatsächlich sehr ungewohnte Situation und auch einfach sehr komisch. Also wir haben ja auch einiges mitnehmen können. Uns ist dann doch eben auch bewusst geworden, wie viel wir in Deutschland an Erinnerungskultur haben, wie viel getan wurde und geschehen ist, was eben in Japan so nicht stattgefunden hat. Ne? Also ich denke da zum Beispiel daran, wie der Holocaust und dass er in der Schule thematisiert wird, die Besuche von Gedenkstätten und so weiter oder auch einfach die Annäherung innerhalb Europas durch Schüleraustauschprogramme. Und so etwas.
Ja, ich glaube, dieser Grundsatz, nie wieder Auschwitz, prägt einfach ganz vieles in Deutschland und schwingt eben auch mit, auch wie wir leben, wie wir aufgewachsen sind. Und auch auf politischer Ebene ist ja ganz viel passiert, wichtige Momente wie der Kniefall Willy Brandts zum Beispiel. Aber trotzdem, so für uns als FriedensforscherInnen und Kinder aus Familien, in denen eben die Großeltern oder die Urgroßeltern in Nazi-Deutschland gelebt haben und damit ja auch irgendwie Teil dieses Systems waren, wir sehen eben schon noch viel Arbeit und Bedarf, auch noch so viele Jahre später. Oder eben vielleicht gerade jetzt.
Ja, und was wir eben auch sehen, ist, dass gerade wieder Angriffe auf diese eher institutionalisierte Erinnerung zunehmen, vor allem von rechter Seite aus. Das sehen wir. Andererseits hat diese offizielle Erinnerung ja auch sozusagen Gedächtnislücken, wie etwa die eigene deutsche Kolonialvergangenheit, die dagegen eben nur sehr wenig thematisiert wird und auch kaum erinnert wird.
Ja, stimmt. Bei uns wurde in der Schule auch kaum die koloniale Vergangenheit Deutschlands thematisiert. Das ist spannend, so darüber nachzudenken. Wie sind dann die Gespräche an Bord abgelaufen? Das sind ja sehr schwierige, sehr sensible und persönliche Themen, über die man normalerweise nicht einfach so zwischen Tür und Angel spricht.
Ja, total. Aber ich glaube, das war echt dieses Boot als Raum, der so total entscheidend dafür war, dass so Gespräche überhaupt möglich waren. Weil es war ja klar, wir sind dafür da, um über genau diese ernsten Themen zu sprechen. Und dann ist das auch einfach ständig passiert. Ich glaube, das sind so Gespräche, die wären auch zum Beispiel, wenn wir als Touristinnen nach Japan gefahren wären, wären die gar nicht so möglich gewesen im Endeffekt.
Ja, aber vor allem auch eben dadurch, dass wir an Bord ja diesen Vortrag zum Thema Vergangenheitsbewältigung in Deutschland gehalten haben, haben uns die Leute immer wieder darauf angesprochen. Und also wir hatten eine offizielle Q&A-Session zu diesem Vortrag, aber es sind danach eben auch immer wieder inoffizielle Gespräche daraus erwachsen sozusagen. Beim Frühstück, beim Abendessen wurden wir angesprochen oder Gespräche an der Bar, wo wir dann teilweise bis spät in die Nacht noch mit den japanischen Studierenden an Bord zusammensaßen und geredet haben.
Ja, und nach so super ernsten Gesprächen haben wir dann alle zusammen Karaoke gesungen. Oder zwischendrin in der Mittagspause wurde uns gezeigt, wie man richtig mit Stäbchen isst. Und wir hatten eine große Halloween-Party an Bord. Also es war schon auch eine witzige Kombi einfach.
Und wie war das dann sonst so? Kann man sich die Zeit auf dem Boot und wie dort gelebt wird als eine Art japanische Parallelwelt vorstellen?
Ja, japanische Parallelwelt trifft es eigentlich ganz gut. Es gab natürlich japanisches Essen an Bord mit viel Algen, dazu dann eben Stäbchen zum Essen. Wir durften an Bord einmal Yukata tragen und dann damit rumlaufen. Jeden Abend wurde in der Bar Karaoke gesungen und wir haben dann eben auch gemerkt, dass alle anwesenden Japaner und Japanerinnen auch einfach einwandfrei singen konnten, im Gegensatz zu uns. Das war also ja auch eine Erkenntnis.
Ja, das klingt total nach einer guten Zeit. Trotz der schwierigen Themen, die ihr an Bord besprochen habt, war es dann so eine Art Klassenfahrt-Feeling?
Ja, irgendwie schon. Vor allem auch, weil wir ja einfach ständig zusammen rumhingen. Weil auf so einem Boot kommt man ja auch einfach nicht weg.
Stimmt. Ich habe sogar probiert, auf dem Deck irgendwie joggen zu gehen, also dann im Kreis. Aber das ging auch nur so mäßig.
Ja, wir haben auch mal draußen Yoga gemacht oder es gab einen Trommelworkshop, da haben wir mitgemacht. Das war echt super witzig. Und vor allem einfach auch mal dieses kein Internet, einfach nur ganz da sein. Das war schon eine sehr intensive Zeit.
Wahnsinn. Also ja, danach klingt es auf jeden Fall nach einer super spannenden und intensiven Zeit. Danke an euch beide, Jana und Josh, für diesen interessanten Einblick in die japanische Geschichte und Erinnerungskultur. Es war richtig schön, mit euch die letzten 20 Minuten hier quasi an Bord des Peaceboats zu verbringen. Nochmal tausend Dank für eure Zeit.
Danke dir. Arigato.
Dieser Podcast ist entstanden in Kooperation mit dem Freien Radio Wüstewelle, der Berghof Foundation und dem Institut für Politikwissenschaft der Uni Tübingen. Wir bedanken uns bei Carla Langer für Schnitt und Technik sowie für ihre tatkräftige Unterstützung.